Hallo und willkommen zur Episode 49 der Nintendonauten. Mein Name ist Thomas und das ist jetzt die letzte Aufnahme des Jahres. Wir haben auch tatsächlich beim Aufnahmezeitpunkt Silvester 2018. Ich hätte gerne die 50. Episode auch noch in diesem Jahr gemacht. Das hat aber terminlich leider nicht irgendwie geklappt. Und ist ja auch ganz schön, dass dann die erste Folge vom 2019 die 50. wird. Ein kleines Jubiläum, wenn man so will. Die 50. Folge wird dann auch sein 2018 durchgespielt. Das hatte ich ja im letzten Jahr mit 2017 auch gemacht, wo ich dann einfach durch alle Spiele durchgegangen bin, die ich persönlich in diesem Jahr durchgespielt habe. Und in dieser Folge, auch traditionsgemäß, geht es jetzt um das Spiel des Jahres 2018. Und ich habe mich in diesem Jahr verdammt schwer getan, deswegen hat es tatsächlich bis Silvester gedauert, bis ich hier so meine Reihenfolge hinbekommen habe. Es handelt sich dabei um meine persönliche Spiele des Jahres, also jetzt nicht falsch verstehen, wenn da euer Liebling nicht auf den vorderen Plätzen landet oder vielleicht auch gar nicht in den Top Ten reingekommen ist. Das ist halt, wie gesagt, eigentlich einfach nur persönliche Sache. Und ich wollte viel spielen. Ich wollte noch viele potenzielle Spiele spielen, um mir dann eine Meinung bilden zu können letztendlich. Und das ging die letzten Wochen immer so hin und her. Und dann, ich wollte irgendwie auf Super Smash Bros. Natürlich warten, auch wenn ich mit der Serie eigentlich nicht so viel anfangen konnte. Und ich wollte Dragon Quest 11 anspielen, was sicherlich einer meiner Lieblingsrollenspielserien sind. Ich wollte kleinere Indie-Titel spielen und dann waren da noch so die großen Dinger wie Red Dead Redemption und so. Ja, und ich wollte die alle spielen, damit ich einen guten Eindruck kriegen kann. Und es war eigentlich auch ein gutes Jahr. Also, wenn ich mir so, ich meine, wir hatten als großes Release, das hatten wir God of War, Red Dead Redemption, Spider-Man, Super Smash Bros., das Dragon Quest, ein Pokémon, Forza Horizon. Ja, also irgendwie auf jeder Plattform gab es da irgendwie was. Dann Third Party natürlich die Assassin's Creed und Call of Duty. Also es wurde das geboten, was man so erwarten konnte. Wie gesagt, Nintendo hat bei mir persönlich ein bisschen underperformed, wie man so schön heißt, weil letztendlich gab es, es gab viele Ports. Ja, also Donkey Kong Country, Bayonetta 1 und 2 wurden auf jeden Fall auch geportet. Hier Captain Toad, Treasure Tracker, übrigens sehr schönes Spiel. Würde ich jedem auch mal empfehlen, dass er das mal spielt. Das hat mir auf der Wii U gefallen. Ich hab sogar diese drei genannten alle auch nochmal gekauft für die Switch. Das hat aber auch damit zu tun, damit ich dann irgendwann die Wii U vielleicht auch echt mal einmotten kann. Und ich mag das Handheld-Spiel halt auch sehr gerne, gerade so bei diesen alten, weil auch hier Donkey Kong spiele ich jetzt quasi zum zweiten Mal aktuell durch. Das auf dem Handheld in HD ist das so abends mal nur so ein paar Levels spielen, das ist ganz bequem. Ja, aber neuen Titeln, da gab es dann nicht so viele von Nintendo selbst. Kirby Star Allies kam im Frühjahr, habe ich sogar ein Video gemacht auf YouTube. Ja, ich mag die Kirby-Spiele, ich mochte die beiden 3DS-Spiele sehr und das hier, das Star Allies, ist super in dieser, eine super Fortsetzung eigentlich, also geht genau dieser gleiche Vibe, geht weiter, allerdings ist es doch sehr, sehr leicht, okay, das sind alle Kirbys und es ist verdammt kurz, also es ist irgendwie, weiß ich nicht, nach 8 Stunden, 5 Stunden, 8 Stunden, irgendwie sowas um den Dreh, ist das, glaube ich, durchgespielt. Und dann hat man auch leider alles gesehen. Also dann in der Zeit kann man wirklich alles zu 100% durchspielen. Es ist also jetzt nicht so, dass dann danach noch irgendwie viele Geheimnisse zu entdecken wären. Fand ich das ein bisschen schade. Also das ist mit ein bisschen mehr Futter, mit ein bisschen mehr Inhalt. Ich weiß, es gab ein bisschen noch kostenlose Updates danach, aber ganz ehrlich, dann verschieb lieber das Spiel irgendwie 5 Monate und dann bring es als Komplettedition raus und nicht so dieses Stückwerk. Das gefällt mir nicht. Das kann man vielleicht bei Multiplayer, also Spiel mit Multiplayer-Fokus ein bisschen eher akzeptieren, aber hier nicht. Zumal auch, glaube ich, jetzt sich an den eigentlichen Levels jetzt ja auch nicht so viel geändert hat. Es ist nicht so, dass da auf einmal zwei neue Welten dazu gepatcht wurden oder irgendwie sowas. Deswegen, das ist ein bisschen schade. Letztendlich ist es halt ein Spiel für Kirby-Fans, aber sicherlich nicht die große Offenbarung und auch ein bisschen zu teuer eigentlich für den Preis. Also wenn das Spiel für 40 Euro in den Handel gekommen wäre, wäre vielleicht auch die Kritik ein bisschen weniger heftig gewesen. Aber für 60 Euro ist das alles so ein bisschen dürftig. Etwas unter meinen Erwartungen lief auch Mario Tennis Aces. Das hatte ich damals in der Demo, glaube ich, an dem Wochenende und dem Tag, wo es diese Demo gab, die Beta-Version, was es war, habe ich 100 Matches gespielt, über 100 Matches, war begeistert. Als dann das Spiel herausgekommen ist, habe ich es mir direkt digital auch vorbestellt, weil ich dachte, ah, das spielst du ständig. Es hat sich herausgestellt, tue ich nicht, weil irgendwie das Matchmaking finde ich nicht so gut online. Das hat mir da schnell die Freude genommen, wenn irgendwie du nur gegen die ganzen Profis zugelost wirst. Der Singleplayer-Modus, der mir normal immer sehr wichtig ist, der war hier in Ordnung. Es war okay. Es blieb aber ganz weit hinter den Potenzial zurück. Und da ist meine Messlatte immer noch Mario Tennis für den Game Boy Advance, weil das war so ein halbes Rollenspiel oder das war so wie ein japanisches Rollenspiel aufgebaut. So etwas würde ich gerne in einem Mario Tennis oder in einem Mario Golf wiedersehen, mit zeitgemäßer Grafik. Dann wäre das richtig klasse gewesen. So ist es besser als der Wii U-Ableger, aber eben jetzt kein Riesenmeilenstein. Ein solides, gutes Spiel, mehr aber auch nicht. Geht's weiter zu Spielen, die dies Jahr nicht draufgekommen sind bei mir in diese Top 10. Dead Cells beispielsweise, das war einer der Hits im Sommer. Da kam ich aber nicht dazu, das wirklich zu spielen. Und wenn ich so nicht wirklich spielen kann, dann kann ich es nicht auf die Liste packen, so leid es mir tut. Pokémon Let's Go, Pikachu und Evoli ist auch nicht auf der Liste. Und das hat einfach damit zu tun, dass ich das Spiel noch nicht weit genug gespielt habe. Da hatte ich mich auf andere fokussiert. Ich mag die Optik, Soundtrack, alles gut. Ich finde, die Steuerung ist noch ein bisschen sehr einfach. Wir haben eine ganze Podcast-Folge drüber gemacht. Ich bin aber noch weit, weit, weit entfernt. Ich habe ja erst zwei Arena-Leiter besiegt. Also da bin ich noch sehr am Anfang. Werde ich weiterspielen, aber auch deswegen ist das nicht in meiner Top 10 drin. Wobei, dass das überhaupt ein Kandidat ist, spricht tendenziell für das Spiel, weil ich versuche, dieses Spiel wirklich durchzuspielen auch, damit ich endlich mal einen Pokémon durchgespielt habe und vielleicht dann mit der Serie ein bisschen warm werde, wenn dann vielleicht 2019 das nächste richtige große Pokémon-Spiel kommen wird. Super Mario Party kam auch raus, habe ich eigentlich erst heute gekauft, von daher kann ich dazu gar nichts sagen. Ich habe es gekauft, weil wir das am Silvesterabend in der Gruppe spielen wollen. Ich bin sehr gespannt, wie das so ankommt und ob das dann ein lustiger Abend wird. Ich habe aber einige Sachen, also gute Meinungen gehört. Natürlich irgendwie Online-Modus noch nicht so ausgereift, wie er sein sollte, aber insgesamt scheint das wieder eine solide, gute, nette Fortsetzung zu sein. Jetzt nicht der Mega-Hit. Ich bin gespannt. Ja, ein Spiel ist auch nicht auf der Liste, was jetzt vielleicht den einen oder anderen überraschen wird. Und das ist Dragon Quest 11. Und ihr wisst, Dragon Quest ist einer meiner Lieblings-Japano-Rollenspiel-Serien, weil das einfach so richtig oldschool ist. Obwohl ich teils diesen Dragon Ball Zeichner, der ja die Charakterdesigns mag. Ich finde den vom Stil gar nicht so gut, aber ich mochte die Spiele. Ich habe 4, 5 und 6 durchgespielt. 7, 8 gab es für den 3DS, da bin ich noch dran. 9 habe ich für den DS, habe ich noch gar nicht gespielt. Ja, und dann habe ich in 11, gibt es dies ja bisher nur auf der PlayStation 4. Ich hatte mir das auch als Collector's Edition geholt. Sollte mein großes Spiel werden. Auch jetzt über die Weihnachtsfeiertage habe ich gedacht, da spiele ich nur Dragon Quest 11. Ich habe es angespielt, es war ein zweigeteiltes Schwert. Einerseits finde ich es optisch sehr gut, hat mich vom Spielerischen direkt abgeholt. Der Anfang ist super. Auch die Intro, die Zwischensequenzen sehr schön, da war ich direkt dabei. Ja, der Sound hat es mir ein bisschen kaputt gemacht, weil das nur MIDI-Sound ist und im Gegensatz zu der 3DS-Fassung spiele ich das ja jetzt logischerweise am Fernseher und mit einer 5.1-Anlage und da hat mich das MIDI-Gedudel dann doch schon mehr genervt, als ich es eigentlich gedacht hätte. Und das führte dann dazu, dass ich mich dann anderen Rollenspielen auch mehr gewidmet habe, die übrigens in den Top Ten gekommen sind oder einem anderen Rollenspiel. Und deswegen lief Dragon Quest 11 so unerwartet hinterher. Wenn ich das im Sommer gekauft hätte, oder man kam es raus im September, und ich es direkt gespielt hätte, dann wäre es vielleicht, oder ich hätte es mittlerweile durchgespielt, dann wäre das definitiv ein Kandidat für die Top Ten gewesen. Vielleicht sogar die vorderen Plätze. So muss ich erstmal gucken, ob ich es überhaupt noch weiterspiele oder ob ich es vielleicht ja ganz sein lasse und auf die Nintendo Switch-Fassung warte, wo es ja jetzt vor kurzem erstes Bildmaterial zu gab. Und das soll ja zumindest in Japan 2019 erscheinen. Ob dann auch bei uns, muss man sehen. Das könnte ich mir auch vorstellen, dass ich das für die Switch ganz gut finde, wenn ich dann so irgendwie mal grinden muss, dass man das da so im Handheld-Modus macht oder so. Wäre ganz, ganz praktisch. Mit dem MIDI-Sound wird man wahrscheinlich auch leben müssen, weil da hat der Komponist irgendwie so seine eigene Meinung. Er würde gerne mehr CDs verkaufen, irgendwie vom Soundtrack und möchte deswegen in den Spielen MIDI-Sounds haben. Das ist total bescheuert, weil wenn der Soundtrack gut ist, dann kaufen die Leute sich auch trotzdem Soundtrack auf CD. Es war hier auch in der Collector's Edition jetzt doppelt schade, dass daher der Soundtrack auf CD dabei ist, als orchestrale Version und der sich richtig gut anhört. Und das hat's halt für mich so ein bisschen kaputt gemacht. Andere Spiele sind auch nicht vertreten. Far Cry 5, Assassin's Creed Odyssey, FIFA, Call of Duty, Black Ops, Detroit Become Human, Ni No Kuni 2, Sea of Thieves, Soul Calibur 6, alles Titel, die hier nicht drauf sind. Remaster wie Spyro habe ich auch nicht draufgepackt. Spyro gefällt mir aber bisher ganz gut. Es kamen ja auch so viele Spiele letztendlich raus, aber Monster Hunter World auch nicht drauf. Liegt aber auch daran, dass ich das nicht gespielt habe. Also nur die Demo. Das habe ich irgendwie Anfang des Jahres komplett verpasst. Soll ja ein richtig gutes Spiel geworden sein. Vielleicht kommt da ja auch mal eine Switch-Fassung. Also weil das Spiel auch nicht wirklich die PS4 aus oder Xbox ausreizt. Vielleicht kommt ja irgendwann mal eine Switch-Fassung. Und dann gucke ich mir das mehr wieder an. Denn ein bisschen einsteigerfreundlicheres Monster Hunter wäre, glaube ich, genau mein Ding. Denn momentan verzweifle ich ein bisschen an Monster Hunter Generations Ultimate für die Switch. Da einen Zugang zu finden, fällt mir echt momentan etwas schwer. Wie ihr gemerkt habt, ist das wieder eine Folge, wo ich über den Tellerrand gucke. Genau wie bei meiner Durchgespielt-Folge, geht's hier also nicht nur um Nintendo. Das wäre dann auch in diesem Jahr echt eine kurze Folge gewesen, weil so viele tolle Spiele kamen dann auch nicht raus. Wobei ich heute sagen muss, die waren ja ganz fleißig. Dragon Quest Builder für die Switch spiele ich auch, habe ich in diesem Jahr gespielt. Super schönes Spiel. Das lohnte sich einfach mal zu kaufen. Into the Breach, ein Rundenstrategiespiel, kam im August oder wann raus. Herrlich, also wer das mag, das ist auch irgendwie sehr perfekt für die Switch, wie ich finde. Überhaupt sind, wie auch Dead Cells, solche Spiele sind ja alle für die Switch gemacht, wenn man so will. Was kam noch raus? Xenoblade Chronicles 2, Torna, die Golden Country ist auch nicht in meiner Liste vertreten. Und das hat nur damit zu tun, dass ich immer noch nicht Xenoblade Chronicles 2 durchgespielt habe. Und deswegen dann halt das Standalone-Add-on einfach noch gar nicht angefangen habe. Weil das wäre ja ein bisschen unsinnig, wenn ich erst das spiele und dann das Hauptspiel. Also deswegen, das hat auch keine Qualitätsgründe. Trotzdem hätte ich von den Spielen, die ich durchgespielt habe oder die ich dieses Jahr gespielt habe, lange gespielt habe, deutlich mehr als Top 10 machen können. Also es ist jetzt nicht so, dass in diesen Top 10 nur die Spiele übrig geblieben sind. Ja gut, mehr habe ich auch gar nicht durchgespielt oder mehr habe ich gar nicht langfristig gespielt. Sondern ich habe mir schon eine Streichliste gemacht, wer reinkommt und wer nicht. Und dann kommen wir auch am besten einfach zu den Spielen des Jahres 2018. Auf Platz 10 habe ich getan Mega Man 11. Und ich habe mich damals gefreut, als es angekündigt wurde für PlayStation 4, Xbox und die Switch. Ich habe die Switch-Version gekauft. Und es ist ein bisschen schade, dass das nicht als Retail-Fassung hier erschienen ist. Und wenn man sich das dann importiert, dann hat das auch kein Artwork auf der Innenseite vom Cover. Also Innenseite ist wieder weiß. Das finde ich sehr schlecht, weil gerade die japanischen Spiele meistens dann da eine Art von Artwork letztendlich noch haben. Aber zum Spiel selber, ich finde es sehr, sehr, sehr gelungen. Also es ist genau so ein, so muss ein Mega Man sein. Ich bin jetzt nicht der große Experte von Mega Man. Ich habe tatsächlich vorher nur 2 und 3 durchgespielt. Bei 1 bin ich in der letzten Festung hängen geblieben. Ich war aber so froh, dass jetzt mal nicht der 8-Bit-Look genutzt wurde, sondern ein relativ moderner Look. Da gab es auch viel Kritik für. Ich finde, die Animationen sind herrlich. Die Figuren sehen alle gut aus. Ich finde, das Monster-Design, Gegner-Design ist immer noch sehr gut. Man hat klassisch, dass man erst gegen diverse Roboter kämpft und dann irgendwann in die Wily-Festung kommt. Es gibt ein bisschen Story, wo man auch den jungen Dr. Light und den jungen Dr. Wily sieht, finde ich also so eine Anime-Optik sehr, sehr gut gelungen. Hat mir gefallen. Es gibt die neue Gear-Funktion, da kann man dann entweder seine Waffe verstärken oder man kann die Zeit verlangsamen. Das hat gerade spielerisch ein paar neue Akzente gesetzt. Es gibt gute Zwischenbosse, die auch dann auf diese Gear-Mechanik aufgebaut sind. Teilweise Level-Design fand ich sehr in Ordnung. Was auch sehr gut ist, dass man den Schwierigkeitsgrad wählen kann. Und ich glaube, bei leicht hat man unendlich Leben oder so, wenn ich das im Kopf habe. Das heißt, spätestens in dem Modus wird das Spiel jeder durchspielen. Und das ist auch ganz gut, weil gerade die Mega Man-Serie doch sehr frustrierend sein kann, sehr schwer ist und durch die Möglichkeit, dass man jetzt für jeden einen passenden Schwierigkeitsgrad wählen kann, finde ich dann doch sehr gut, um die Serie den Leuten ein bisschen näher zu bringen. Sehr gelungenes Comeback, wie ich finde, hat mich gefreut. Warum nur Platz 10? Hat einfach damit zu tun, dass der Spaß so nach drei, vier Stunden vorbei ist. Dann hat man quasi das Spiel durchgespielt. Ja, und dann kann man noch diverse Challenges machen oder so, aber da ist jetzt für den Preis die Spielzeit doch ein bisschen ein bisschen wenig. Also das Spiel kostet ja Retail, wenn man es importiert, so 35 bis 40 Euro. Im E-Shop waren das, weiß ich nicht, müsste ich nachgucken, 25 oder 30 Euro. War ja jetzt gerade runtergesetzt auf 20. Und da muss man halt schon gucken. Also ich fand einfach dieses Gefühl, Mega Man hast du früher auf dem NES gespielt. Und jetzt auf der Switch das wieder zu spielen, auch wieder perfekter Switch-Titel. Das ist im Handheld-Modus habe ich das Spiel quasi weitestgehend gespielt. Von daher, gute Sache, Mega Man 11. Würde mich freuen, wenn tatsächlich Mega Man 12 kommen würde, irgendwann auch in diesen ähnlichen Optik, mit der ähnlichen Mechaniken. Also, dass man jetzt darauf aufbaut. Und es ist einfach schön, dass Capcom diese Serie dann doch nicht vergessen hat. Von daher positive Überraschung für mich von diesem Jahr. Platz Nummer 9 ist Shadow of the Tomb Raider. Das habe ich auf der PlayStation 4 durchgespielt. Ich mag den Reboot der Tomb Raider Serie sehr. Die nimmt sich so ein bisschen zu ernst. Es ist für mich unglaublich, dass man auch im dritten Teil jetzt immer noch die Charaktere irgendwie da kaum eine Bindung zu aufbauen konnte. Also die Geschichte ist furchtbar. Also die Geschichte hat hier auch einen neuen Tiefpunkt irgendwie erreicht. Also da habe ich so auf den Kopf geschüttelt und gedacht, nee, also bitte, was habt ihr denn da jetzt für ein Mist gemacht? Und das bei einer Serie, die für ihre Geschichte jetzt eh nicht so berühmt ist. Wenn ich aber diese Geschichte wegpacke oder dass die Charaktere jetzt nicht die sympathischsten der Welt sind, wenn ich das alles beiseite schiebe und mich dann aufs Gameplay konzentriere, dann habe ich sehr viel Spaß gehabt. Also da ist diesmal ist auch der Shooter-Anteil noch einmal runtergeschraubt worden. Das kommt mir sehr, sehr entgegen. Es gab viele Kletterpassagen, es gab ein paar gute Rätsel. Diese ganze Erkundung, Rätselgeschichte, da ist ein viel stärkerer Fokus drauf als noch in den Vorgängern. Von daher, die Gräber, die sind super toll. Also, und wer darauf steht, also wer wirklich das so ein klassisches Tomb Raider möchte, der kommt mit Shadow of the Tomb Raider ganz gut aus. Also wer jetzt ein zweites Uncharted mit super viel ballern möchte, der hat zwar am Ende hier, wird er ein bisschen abgeholt, aber weite Teile des Spiels geht in eine andere Stilrichtung. Muss einem gefallen oder nicht. Das Dschungelszenario war eine gute Abwechslung im Vergleich zu der Schneelandschaft im zweiten Teil, hat mich aber persönlich nicht ganz so abgeholt. Ich finde auch, dass das Crafting, dass man das nicht unbedingt braucht oder dass man die ganzen das Fähigkeitensystem, was eigentlich nett ist, dass man irgendwelche neuen Fähigkeiten kriegt, aber wenn es weniger Kämpfe gibt, dann braucht man die ganzen Kampffähigkeiten eh nicht oder nicht so stark. Von daher war das so ein bisschen, die haben es halt eingebaut, weil man es in den letzten Teilen auch hatte, da brauchte man das aber irgendwie eher. Trotzdem, optisch ist das ein schönes Spiel, von der Steuerung auch, hat Spaß gemacht. Wenn es insgesamt besser umgesetzt worden wäre, wäre es bei mir sicherlich höher in dieser Rangliste gekommen. Platz 8 wird sicherlich viele überraschen, denn da ist Red Dead Redemption 2 drauf. Warum das die Leute überraschen wird, ist sicherlich, hat damit zu tun, weil manche erwartet haben, dass das doch das Spiel des Jahres sein müsste, aber für mich eben nicht. Das hat einfach damit zu tun, dass ich mit dieser Rockstar-Formel oft nicht klarkomme. Ich habe noch kein GTA durchgespielt. Die haben mich alle mit der Zeit irgendwie gelangweilt. Bei Red Dead Redemption 2 habe ich mich vom Hype ein bisschen mitziehen lassen und habe dann gesagt, dann spiele ich das jetzt auch, weil alle sagen, das ist das Spiel überhaupt. Und ich habe es gespielt, ich habe Spaß gehabt. Aber lange Zeit war es mehr Arbeit als Spaß. Und das hat einfach damit zu tun, dass ich schätze, wie die Welt aufgebaut ist, wie realistisch das alles ist. Aber gleichzeitig mag ich diesen Realismus in einem Videospiel in den Ausmaßen nicht, weil mir dadurch doch vieles zu träge wurde, zu lange gedauert hat. Ich habe halt nicht so viel Spaß, wenn ich dann irgendwie 15 Minuten durch die Welt reite und in der Zeit halt nichts mache, außer zu reiten. Das Gunplay, die Schießereien, die waren natürlich einfach, aber irgendwie war das auch träge. Es hat sich nicht so gut angefühlt wie jetzt bei einem echten Shooter. Viele Nebenmissionen sind zwar gut, aber viele Zufallsbegegnungen sind eben einfach nur stereotypisch, langweilig und wiederholen sich. Es ist halt nervig, wenn man gerade eine Bande ausgerottet hat, besiegt hat und eine Stunde später greift die einem wieder an. Das klingt jetzt alles noch sehr viel Hass und ich musste mich teils auch in den ersten Kapiteln wirklich dazu zwingen, weiterzuspielen, weil ich mochte nicht das Angeln, ich wollte nicht jagen, das ist alles gut umgesetzt, aber das war nicht meine Art vom Spiel. Als dann nachher die Story weitergegangen ist, da hat es mich dann irgendwann gepackt und ich wollte wissen, wie dieses Spiel endet. Und eins kann ich sagen, ohne zu spoilern, dass Red Dead Redemption 2 das Spiel ist, was mich emotional am meisten in diesem Jahr berührt hat, wo ich tatsächlich, als ich es beendet hatte, ein paar Tage lang keine Videospiele spielen konnte, weil ich es erstmal verarbeiten musste. Weil es ist cineastisch oder vom Storytelling teilweise so gut umgesetzt, dass ich einfach dachte, wow, es wird mit der Musik ja in den richtigen Momenten gekonnt gespielt. Das wurde eine Atmosphäre geschaffen, die sehr beeindruckend ist, und es sind Charaktere drin, die einen ans Herz erwachsen. Und was dann mit denen passiert, ist dann auch, wo man denkt, oh mein Gott. Also da habe ich gedacht, wow, ganz großes Kino. Und wenn es mich spielerisch oder wenn es mir spielerisch mehr Spaß gehabt hätte, wäre das definitiv ein Kandidat für die vorderen Plätze gewesen. So erkenne ich den Aufwand an, den Rockstar betrieben hat. Ich sehe ein Spiel voller Qualitäten, was mir leider nicht so viel Spaß gemacht hat, wie ich es mir gewünscht hätte. Und die Story bzw. die Präsentation dieser hat es dann für mich rausgerissen. Platz Nummer 7 ist Spider-Man. Und da wird der eine mit der Nase rumpfen, wenn er sagt, wie kann man denn Spider-Man vor Red Dead setzen? Das hat einfach damit zu tun, dass mir Spider-Man spielerisch mehr Spaß gemacht hat. Ich wollte Spider-Man erst beenden, also so nach einer Stunde, wo ich gedacht habe, oh mein Gott, weil dann fing es da auch wieder mit Nebenaufgaben an, die so rudimentär sind, so belanglos, sich so wiederholen. Ich dachte, oh Gott, das wird. Und dann gab es eine ganze Karte voller Sammelquests und ich dachte, oh mein Gott, da habe ich ja gar keine Lust drauf. Und dann habe ich mich auch mehr auf die Hauptstory konzentriert und dann hat mir das Spiel angefangen, Spaß zu machen. Auch mit dem Fähigkeitensystem, was hier wiederum sehr viel Sinn macht. Das hat mir dann das Auflevel mir Spaß gemacht und nach einer gewissen Zeit hatte ich so das Fähigkeitensystem so aufgelevelt, dass mir dann die Kämpfe auch endlich dann flüssig von der Hand gegangen sind und Spaß gemacht haben und man fühlt sich halt wirklich wie Spider-Man. Die Kämpfe sind toll, das ganze Spiel ist super inszeniert. Ich finde zwar das Schwingen durch die Straßenschluchten von New York haben sich bei mir so ein bisschen abgenutzt nach einer Zeit, aber auch die Kämpfe. Das ist jetzt nicht so ein super komplexes System, aber es sieht halt einfach nur unheimlich gut aus. Und ich glaube, wenn einer einem beim Spielen zusieht, der denkt, boah, was bist denn du krass, dabei hat man eigentlich nur 3 Knöpfe gedrückt. Es ist Spider-Man, ganz einfach. Ja, und wahrscheinlich war man noch nie so sehr Spider-Man wie in diesem Spiel. Und die Zwischensequenzen sind ganz gut optisch. Ich hätte zwar vielleicht vom Art-Style her ein bisschen einen anderen Weg gewählt, also mir gefallen die Figuren nicht alle so ganz optisch, aber insgesamt habe ich echt sehr viel Spaß gehabt. Ich hätte, ich will jetzt nicht spoilern, aber ich hätte im letzten Drittel vom Spiel ein paar Sachen storymäßig anders umgesetzt, beziehungsweise für einen nächsten Teil aufgespart. Trotzdem hatte ich, als das Spiel vorbei war, gute Laune, weil mir, wie gesagt, das Gameplay gefallen hat. Und das war für mich eben tatsächlich dieses spaßige Gameplay zusammen mit der Story, war nett. Und ich habe mich zwar ein bisschen über so Schleichmissionen, die es gab, geärgert, weil die hätte ich gar nicht gebraucht. Die Minispiele im Labor als Peter Parker fand ich wieder so eine ganz angenehme Abwechslung. Aber trotzdem insgesamt Insomniac Games für die PlayStation 4 haben da ein super Spiel hin abgeliefert. Eins der besten Superheldenspiele der letzten Jahre, das kann man definitiv sagen. Und von daher mein Platz Nummer 7. Auf Platz 6 habe ich Forza Horizon 4 gewählt. Ich mag die Forza Horizon Serie. Forza Motorsport war damals der Grund, warum ich meine Xbox gekauft habe. Die Horizon Serie macht aber, weil es arkadiger ist, Open World Racer, setzt da eigentlich immer noch eins drauf und man fragt sich so alle 2 Jahre, ach, was kann die denn jetzt in Forza Horizon anders machen? Forza Horizon 3 spielte in Australien und war deswegen war ein richtiges Brett, hatte auch 2 richtig gute Add-ons mit Hot Wheels und Blizzard Mountain Geschichte. Wie konnte man das toppen? Indem man es in England spielen lässt, was eigentlich jetzt sich total langweilig anhört. Aber letztendlich ist der Clou an der Geschichte, dass es diesmal Jahreszeiten gibt und es ist einfach nur herrlich, durch den Schnee zu fahren. Im Herbst sieht das wunderschön aus. Dann im Winter bei Schnee ist irgendwie der Eis, ist das der See zugefroren. Da kommt man dann an andere Stellen ran, die man in anderen Jahreszeiten nicht rankommt. Von daher spielerisch top. Jahreszeitenwechsel hat für mich ist auch nochmal vieles rausgeholt. Ja, und die Jahreszeiten, die wechseln sich halt jede Woche ab. Hat man auch irgendwie jede Woche so einen frischen Anstrich, muss und ja, fährt da durch die Gegend und löst seine Aufgaben und macht die Schilder kaputt und diesmal kann man auch Häuser kaufen für Schnellreise und so weiter. Ist eine super gelungene Fortsetzung, wahrscheinlich einfach der beste Racer, den es so gibt. Sehr schönes Ding. Nicht höher bei mir in der Liste, einfach weil, ja, ich kenne das halt irgendwie alles schon so sehr und ich spiele die immer gerne, aber es ist jetzt nicht so, dass die mich jetzt so komplett wegfegen wie andere Spiele und ich spiele die auch echt dann auf 2-3 Jahre verteilt. Also ich habe den dritten immer noch nicht komplett durch und jetzt den vierten wird halt jetzt immer so zwischendurch gespielt und deswegen ist es so ein langfristiges Spiel. Ja, während ich so ein Spider-Man innerhalb von kurzer Zeit durchspielen möchte, ist so Forza Horizon, was man immer wieder mal einlegt. Platz Nummer 5 ist Celeste, ein Jump'n'Run 2D Pixel-Optik, was einen tollen Soundtrack hat und was eine Story erzählt, die tiefgründiger ist, als man das doch vielleicht denken mag, wenn man einfach nur diese Pixeloptik sieht. Es ist ein sehr anspruchsvolles Spiel, also eher Richtung Super Meat Boy als jetzt irgendwie Mario. Und finde das sehr motivierend. Man versucht halt, den Berg Celeste, den Gipfel zu erreichen und hat dann verschiedene Jump'n'Run-Levels. Und es ist eine ganz besondere Erfahrung. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass der Titel bei mir überhaupt in Top 10 kommen könnte. Aber ist einer der besten Indie-Titel des Jahres. Und ist übrigens, wer eine Xbox hat und dann ab Januar, glaube ich, in den Games with Gold oder beim Game Pass. Eins von beiden war es. Müsstet ihr dann mal nachgucken, da ist es dann halt dabei. Lohnt sich, kostet auch sonst, glaube ich, wer es kauft, 20 Euro im E-Shop. Ist es aber durchaus wert. Platz Nummer 4 ist es auf jeden Fall wert. Ist einer der Titel, die ganz spät erst in diesem Jahr erschienen sind. Und das ist Monster Boy and the Cursed Kingdom. Ich habe das zuletzt, glaube ich, auch in einer Folge mal ein bisschen erwähnt, wie toll dieses Spiel ist. Ich habe dazu ein 40-Minuten-Video auf YouTube gemacht. Es ist ein Wonderboy, also es ist quasi eine Wonderboy-Fortsetzung, eine inoffizielle. Es sieht atemberaubend schön aus, von der 2D-Zeichentrick-Anime-Optik. Und es ist spielerisch der Hammer. Also wer Metroidvanias Wonderboys mag, der muss dieses Spiel einfach kaufen. Es kommt leider nicht als Retail raus bei uns, also könnt ihr euch das importieren. Die US-Version für die Switch hier nur im eShop für, ich glaube, 40 Euro. Das wird den einen oder anderen abschrecken. Aber ihr habt da wirklich, glaube ich, 20 Stunden oder so, auch mehr, 25 Stunden könnt ihr euch damit beschäftigen, wenn ihr alles erreichen wollt, alle Geheimnisse. Dann ist es wahrscheinlich noch sehr viel länger. Ihr spielt halt den Monster Boy und der kann sich dann halt in verschiedene Kreaturen mit der Zeit verwandeln und jede Kreatur hat andere Fähigkeiten, dadurch werden andere Levelabschnitte oder freigeschaltet oder ihr könnt jetzt in alte Gebiete wieder zurückgehen und dann da neue Gegenden erforschen und ist ein herrliches Spiel und wo ich tatsächlich auch überlegt habe, ob das sogar mein Spiel des Jahres werden könnte, weil ich eben diese Art von Spiel mag und dann bin ich aber doch mal in mich gegangen und habe dann gesagt, da haben andere Spiele mich noch mehr beeindruckt auf eine ganz spezielle Art und Weise. Von daher aber guter Platzierung bei mir, Top 4 Monster Boy and the Cursed Kingdom. Platz Nummer 3 ist Octopath Traveler und das ist einer der späten Entscheidungen bei mir gewesen, weil eigentlich ist Octopath Traveler das Rollenspiel von Square Enix seit der ersten Ankündigung im Januar 2017 eigentlich einer meiner Most Wanted gewesen. Ich habe immer gesagt, dieses Spiel in dieser liebevollen Pixeloptik, dieser Mix aus Pixeloptik und 3D-Grafik, das muss ich haben. Das wird mein Spiel des Jahres und es war tatsächlich auch in diesem Jahr eines meiner meist erwartesten Spiele und dann kam das im Sommer raus und ich habe es nicht gekauft. Und das lag daran, dass ich im Sommer so viel anderes zu tun habe und dass ich dann einfach dieses Spiel ja nicht vergessen habe, aber es blieb halt irgendwie liegen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, vielleicht ist das ein Weihnachtsspiel. Und dann hatte ich es tatsächlich im Prinzip bis Dezember gar nicht großartig gespielt. Ich hatte natürlich die 3-Stunden-Demo damals so gespielt gehabt und habe dann schon gedacht, ach, kommt das vielleicht gar nicht in meine Liste? Ja, und dann habe ich es irgendwie eingelegt zuletzt. Und es hat mich halt weggeblasen. Es hat mir so viel Spaß gemacht. Das Kampfsystem mit dem Breaks, dass man da sein so taktisch, also bei jedem Kampf gucken muss, welche Schwachpunkte der Gegner hat. Und dann, wenn man den gefunden hat, die passende Attacke dafür aussuchen kann. Und dann kann man, ja, so, ich sag mal, Kombo-Punkte dafür einsetzen, um eine stärkere Attacke ja durchzuführen. Und dann, das war so motivierend und vor allen Dingen auch gerade die kleineren Gegner beim Grinden sind dadurch auch schnell gemacht, weil man auf einmal merkt, ja, das ist ja hier die Schwachpunkte und dann haut man die Dinger da weg und sehr gut. Es werden kleine Geschichten erzählt, 8 Charaktere, ja, und die wird man alle mit der Zeit sammeln und im Prinzip hat jeder Charakter seine eigene Geschichte. Man spielt also so ein bisschen 8 kleine Rollenspiele. Und der einzige Kritikpunkt ist vielleicht halt auch ein bisschen, dass diese Charaktere untereinander noch besser hätten miteinander interagieren können. Dass man irgendwie zwar 8 Einzelschicksale eigentlich spielt, aber dann das große Ganze noch ein bisschen besser umgesetzt ist. Besonderes Lob hat das Spiel verdient für den Soundtrack. Es ist wahrscheinlich der beste Videospiel-Soundtrack des Jahres. Und deswegen habe ich mir sogar auf CD gekauft. Bin ich sowas von weg, hin und weg gewesen. Also ich habe, das sind 4 Discs und der Original-Soundtrack, 4 Discs, das ist wunderschön. Also das ist wirklich, da hat Square Enix also einfach ein super, 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 super Werk geschaffen. Ja, und hat auch schöne Artworks, die CDs also allein für den Soundtrack müsste es bei mir eigentlich schon sehr weit oben sein. Und, warum das halt dann nur Platz 3 geworden ist, liegt daran, ich habe es noch nicht durchgespielt. Das ist alles. Ja, und ich wollte nicht auf Platz 1 oder ein Spiel wählen, was ich nicht durchgespielt habe, sondern wenn ich mir die Zeit genommen hätte für Octopath Traveler und dieses Begeisterungslevel, was ich jetzt in die ersten Stunden, also ich habe ja jetzt schon mehr als nur 10 Stunden gespielt, das ist klar. Und ich werde es jetzt auch weiterspielen. Das wird jetzt wahrscheinlich jetzt Anfang Januar einfach mein Urlaubsspiel noch sein. Aber das wollte ich dann halt nicht auf Platz 1 wählen, weil ich das noch nicht durch habe. Und das ist der einzige Grund. Deswegen hätte sich da jetzt noch was ändern können. Aber weil mich der Sound, das Gameplay, diese Retro-Optik, das Zusammenspiel von dem Ganzen, es ist auch auf Deutsch übersetzt, also da hat irgendwie alles so gepasst und ich habe gesagt, wow. Ja, und deswegen Octopath Traveler ist für mich auf jeden Fall einer der wichtigsten Spiele des Jahres. Ich hoffe, dass es vielleicht mal einen zweiten Teil gibt oder irgendwie, dass in dem Stil nochmal was gemacht wird oder dass man vielleicht sogar Final Fantasy VI in dem Stil remake, das wäre perfekt. Ja, ich hoffe wirklich, dass diese Engine genommen wird und dass damit neue Teile gemacht werden oder beziehungsweise alte Final Fantasies in neu, weil das wäre ein Träumchen. Von daher vielen Dank Square Enix für dieses Spiel. Und ja, jetzt kommen wir zu Platz Nummer 2 und das ist Super Smash Bros. Ultimate. Wer hätte das gedacht? Wer den Podcast verfolgt, der wird mitbekommen haben, dass ich kein großer Super Smash Bros. Fan bin, beziehungsweise mit der Serie noch zu wenig Berührungspunkte hatte. Ich tatsächlich, das erste eigene Smash Bros. War erst Super Smash Bros. Für Wii U. Und da fehlte mir ein anständiger Singleplayer-Modus, deswegen habe ich das nur ein bisschen gespielt, komme da vielleicht auf, ich denke, unter 20 Stunden Spielzeit. In diesem Jahr durfte ich dann auch in diesem Podcast dann verfolgen, wie Nintendo Werbung für dieses Spiel auch macht. Und habe mich da ein bisschen hilflos gefühlt, weil ich nicht so viel zu dem Spiel sagen konnte. Und es hat mich eigentlich auch nicht so interessiert. Ich habe es mir dann aber natürlich vorbestellt und ich habe mir auch in der Limited Edition vorbestellt. Da ist dann wieder Cover ohne Artwork, ohne USK-Logo drauf. Super schön, außer dem GameCube-Controller und alles. Und es gibt diesmal einen Singleplayer-Modus. Und ich habe diesen Singleplayer-Modus durchgespielt. Ich habe sogar fast ausschließlich bisher den Singleplayer-Modus gespielt. Ich habe ein bisschen online gespielt, ein bisschen im Multiplayer, den klassischen Modus auch ausprobiert. Aber ich habe vor allen Dingen 39 Stunden im Singleplayer-Modus verbracht. Das ist viel. Und ich habe nichts davon bereut und ich war eher überrascht, wie sehr mich das gesuchtet hat, denn es waren ja letztendlich nur CPU-Kämpfer, also Kampf gegen Computer, Kampf gegen Computer, Kampf gegen den Computer und das irgendwie sehr, 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 sehr oft. Allerdings kam da diese Geistermechanik zu tragen, das sind ja, damit man seine eigenen Kämpfer neue Fähigkeiten bekommen, bessere Fähigkeiten bekommen oder aber die Stage irgendwie was anders ist, zum Beispiel, dass man da Gegenwind hat in der Stage. Und wenn man dann, man kann selber Geister sammeln und die können dann selbst so Pokémon-artig aufgelevelt werden. Die können trainiert werden und ja, und je nachdem bestimmen die halt die Stärke des eigenen Teams und dann kann man gucken, was der Gegner für Team hat und dann braucht man natürlich auch ein ähnliches Level, um den besiegen zu können. Beziehungsweise wenn der da auch so ein bisschen wie bei Fire Emblem so drei Arten und dann ist irgendwie Art X gut gegen Art Y, also so, um das zu kontern. Und deswegen geht es immer darum, sein eigenes Geisterteam aufzustellen. Oder eben sowas wie, die Stage hat das Gegenwind, jetzt bräuchte ich einen Geist, der Gegenwind aufhebt. So Sachen. Und das hat mich unheimlich motiviert. Und man kann halt jeden Geist bis Level 99 aufleveln. Und und ich bin dann einfach über eine Karte gerannt. Das ist so ein bisschen wie bei Mario-Spielen, diese Weltkarte. Und dann immer zum nächsten Kampf und zum nächsten Kampf. Und wieder ein Geist freigespielt. Und das Schöne ist bei dieser Karte, dass so viel Liebe und Hommage an andere Videospielserien gesetzt wurde. Dann hat man ein bisschen F-Zero, es kommt Nara, es kommt Zelda und andere Spielserien vor, wo dann auf einmal so ein ganzer Kartenabschnitt in diesem Thema gehalten ist. Und das fand ich einfach sehr gut. Und die Kämpfe gehen dann auch in diese Thema-Richtung. Da hatte ich einfach so viel Spaß dran. So viel Nostalgiegefühle dadurch. Und das Geistersystem fand ich total motivierend. Und ich war überrascht, dass das Spiel immer länger wird. Man hat gedacht, die ganze Karte ist aufgedeckt und dann auf einmal wird eine neue Karte aufgedeckt und dann gibt's eine andere Welt und nochmal eine Welt und es ging immer weiter und weiter. Der Singleplayer-Modus ist hier fast sogar zu lang, hat mich aber bis zum Ende motiviert, auch die Endgegner sehr schön gemacht, ohne da jetzt was vorwegzunehmen. Manchmal ein bisschen frustig, aber am Ende habe ich das doch ganz gut hinbekommen. Und ich war halt begeistert und ich habe tatsächlich über diesen Singleplayer-Abenteuer-Modus, Welt des Lichts, glaube ich, heißt der ja dann, habe ich auch alle, wie viel waren das jetzt, 74 Kämpfer, 75 Kämpfer, ich weiß es gar nicht, freigespielt gehabt. Bin ab jetzt Fan. Wenn das nächste Super Smash Bros. Wieder ein Singleplayer hat, bin ich wieder dabei. Also ich habe so viel Spaß gehabt und auch wenn ich online jetzt auf eine Mütze meistens kriege, aber diese Singleplayer-Erfahrung, das hat mir wirklich sehr, sehr, sehr gut gefallen und ich war tatsächlich auch im Überlegen, ob ich nicht Super Smash Bros. Ultimate irgendwie auf Platz 1 sogar setze, weil klar, ein Red Dead hat natürlich eine bessere Story und hat mich emotional am meisten mitgenommen. Aber Super Smash Bros. Gehört zu den Spielen, wo ich dieses Jahr am meisten Spaß hatte. Auch im Singleplayer-Modus. Es hat, auch wenn es in Anführungszeichen nur ein Prügelspiel ist, es hat so viel Spaß gemacht. Und rein vom Spaßfaktor wäre es bei mir auch Platz 1 gewesen. Plus der Soundtrack, der super krass ist. Die ganzen alten Melodien, also ich habe teils im Menü von dem Spiel auch andere Soundtracks mir da angehört. Also Soundtrack ist toll, die Hommage an diversen Videospielen, Serien ist super. Das Gameplay hat mir gefallen, die Grafik, die ganzen Charaktere zu sehen, auch wenn ich nur eine Handvoll einigermaßen spielen kann und tatsächlich auch fast das ganze Spiel mit Kirby durchgespielt habe, ist mir aber auch egal. Es ist einfach eine Liebeserklärung an Videospiele und deswegen ganz großer Fan. Und wer mir das vorher gesagt hätte, wer mir das vor ein paar Wochen gesagt hätte oder Anfang des letzten Jahres, dass du Super Smash Bros. Ultimate abfeiern wirst, dass du quasi ja, so eine Freude dran spürst, dass ich jetzt sogar überlege, dass ich mir die alten Smash Bros., zumindest die Wii-Fassung, auch nochmal zulege, weil die auch einen Story-Modus, glaube ich, hatte. Das sagt eigentlich alles aus. Ich werde sicherlich auch das Spiel immer mal wieder spielen, mal auch mal online oder Multiplayer spielen. Einfach, ja, so ein bisschen gemütlicher, immer mal wieder so zwischendurch, wie so ein Forza Horizon. Also ich sehe auch hier bei der Aufnahme noch die Limited Edition und die ganzen Charaktere da. Es ist ein Fest, Spielspaß, Granate, Umfangsmonster, so viele Stages, so viele Kämpfer, dann noch so einen langen Singleplayer-Modus und den klassischen Modus und was es da alles gibt. Ach, hört auf. Das Einzige, was ein bisschen schade ist, ist halt, dass Nintendo so ein bisschen irgendwie Probleme hatte mit dem Online-Modus. Da habe ich auch viel Negatives gehört, was da nicht so richtig geklappt hat. Aber ansonsten ist Smash Bros. Sicherlich ja der beste Nintendo-Titel des Jahres. Naja, und wenn Smash Bros. Der beste Nintendo-Titel des Jahres ist, dann kann ja auf Platz 1 ein Nicht-Nintendo-Titel nur sein. Und das ist in der Tat so. Und ich habe mich da auch lange überlegt, ob das jetzt wirklich mein Platz 1 ist. Also ich ging zwischen den ersten vier Titeln immer hin und her, war ich fast am Würfeln, wer denn da eigentlich Platz 1 ist und wer nicht. Und wie gesagt, Dragon Quest 11 wäre eigentlich auch ein Kandidat gewesen, aber das habe ich zu wenig gespielt. Und somit ist Platz 1, ja, wer das ganze Jahr den Podcast verfolgt hat, dem wird das nicht überraschen, God of War. Ich habe immerhin fast eine ganze Folge in einem Nintendo-Podcast einmal über das neue God of War geredet, weil mich das Spiel so abgeholt hat. Das ist für mich eines der besten Spiele des Jahres auf jeden Fall. Es ist das beste Spiel des Jahres für mich. Und es ist wahrscheinlich sogar in meiner, insgesamt Favoriten auch aufgenommen werden. Jetzt nicht als bestes Spiel aller Zeiten, denn dafür gibt es schon noch ein paar Sachen, die ich verbessern würde. Aber dass das auch wieder einmal eine Serie geschafft hat, dass ein Spiel das geschafft hat, dass ich mich für eine Serie auf einmal interessiere, für die ich mich bisher nicht interessiert hatte. Denn ich finde die ersten God of Wars alle doof. Ja, dieses ganze Hack and Slay hat mir nicht gefallen. Ich hab auch keins von denen durchgespielt, weil die mich alle sehr schnell verloren haben. Und dieses God of War, obwohl die Story ja auch jetzt, die ist clever erzählt, die ist aber keine bahnbrechende Story. Es ist eine sehr intime Story, eine kleine Story. Aber sie wird in einer One-Shot-Kamera erzählt. Man weiß immer nur so viel, wie Kratos weiß. Man läuft mit Kratos und Atreus durch die Welt, um die Asche der Mutter zu verstreuen auf dem Berg. Und es ist so ein Road-Movie, wenn man so will. Und der sieht optisch Hammer aus. Das Kampfsystem finde ich so wuchtig und fühlt sich jedes Mal gut an. Und es ist auch diesmal herausfordernder. Natürlich nicht wie in Dark Souls oder so, aber es ist trotzdem herausfordernder. Man kann darüber streiten, dass es vielleicht zu wenig Bosskämpfe gibt. Viele wollten vielleicht auch mehr ein Open World haben. Ich bin froh gewesen, dass es kein Open World Spiel war, wenn ich ganz ehrlich bin. Weil ich habe zu viele Open World Spiele mittlerweile. Und dass man hier so eher ein Metroidvania spielt, dass man eine Karte hat, wo man immer auch wieder in alte Gegner zurückkommen kann, um dann wieder da durch neue Kräfte, neue Gebiete erkunden kann. Das finde ich sehr viel besser. Und der Soundtrack ist auch Hammer. Ja, ich habe, es ist schon so lange her, dass ich das Spiel gespielt habe. Ne? Das ist im Endgame geht's auch noch weiter. Ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt. Ich habe das damals in 2 Tagen durchgespielt. Oder 2,5 Tagen, irgendwie sowas. Und war, wie gesagt, hin und weg. Wer da genauere Details zu haben möchte, der muss die alte Folge einfach nochmal anhören, um da sehr ausführlicher meine Gedanken dazu haben. Es ist ein tolles Reboot, ein toller Reboot der Serie, und jetzt habe ich einfach mal Lust auf God of War, und tatsächlich könnte ein Next God of War für mich ein Kaufgrund für die PlayStation 5 sein. Wie gesagt, für mich eins der besten 3D-Metroidvanias, wenn man das so sagen will, der letzten Zeit. Und allein dieses, ich habe das bei Breath of the Wild sehr geschätzt und geliebt eigentlich, wie man eine alte Serie quasi neu erfinden kann. Ja, und das hat den Eindruck hatte ich halt auch bei God of War. Und das ist auch für mich einer der Gründe, warum es nach Platz 1 geworden ist, weil Super Smash Bros. Hat super viel Spaß gemacht. Ich hatte aber auch viel Spaß mit God of War. Aber God of War hat eben die Serie komplett neu erfunden. Das ist bei einem Prügelspiel jetzt ein bisschen schwieriger. Und ja, deswegen ist das dann irgendwie so Platz 1 und hat mir tatsächlich auch vom Gameplay dann noch mehr Spaß gemacht als ein Red Dead. Und es hat mich auch mehr beeindruckt als ein Monster Boy. Und ja, wie gesagt, Octopath Traveler habe ich jetzt nicht lang genug gespielt, um das jetzt wirklich auf Platz 1 setzen zu wollen. Von daher, das waren meine Top 10 des Jahres. Bin mittlerweile jetzt mit der Liste, die ich auch schon seit einer Woche oder so die Anordnung da gemacht habe und immer wieder jeden Tag überprüft habe, ist das jetzt wirklich so, ist das jetzt von der Reihenfolge, ist das wirklich okay? Finde ich jetzt irgendwie schon, ich bin ganz zufrieden mit der Liste und wenn ich mir die jetzt angucke, denke ich, wow, es war eigentlich ein ganz gutes Jahr. Ich denke, 2019 wird ein noch besseres Jahr, weil 2019 kommen gerade viele Nintendo-Spiele, die mich richtig interessieren. Also ich mache ja noch eine 2019er Folge, da werde ich darüber drauf eingehen, aber wenn wirklich ein Bayonetta, Animal Crossing, Pokémon, Fire Emblem, wenn die wirklich alle im nächsten Jahr erscheinen, dann bin ich richtig voller Vorfreude. Plus die Third Parties werden ja auch noch was machen. Ich werde Final Fantasy für die Switch spielen können. Ich habe tatsächlich Final Fantasy 10 und 12 noch nicht durchgespielt und die werde ich mir dann halt nochmal für die Switch kaufen und dann darauf nicht durchspielen. Also von daher, nächstes Jahr wird sicherlich super interessant. Und ich wünsche allen Hörern jetzt schon ein frohes Neues, einen guten Rutsch. Bleibt uns treu, bleibt mir treu. Das wäre ganz schön. Ich bedanke mich, dass ihr in diesem Jahr sehr treu wart, dass ihr diesen Podcast immer weiter gehört habt und weiter auch empfohlen habt, so wie ich das mitbekommen habe von ein paar Hörern. Ja, ich freue mich aufs nächste Jahr. Euch allen einen guten Rutsch, ein frohes Neues. Bleibt gesund und in diesem Sinne bis zum nächsten Jahr. Euer Thomas.